Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist eine Freude, hier vorne einmal zu stehen und nicht nur von der Ferne oder gar aus dem Bistro oder von dem Bildschirm am Gottesdienst teilzunehmen. So gesehen ist das ein Geschenk, wenn man einmal hier vorne das Wort Gottes mitbringen darf. Wir sind in der Reihe neu geboren und haben schon ganz wertvolle Grundlagen gehört, nämlich Pfingsten, der Geist Gottes, als das Wichtigste, was wir brauchen zu dem neuen Leben. Wir haben von Matthias gerettet, verstanden, ergriffen. Und Maggie hat uns ganz deutlich vor Augen gestellt, dass wir Geliebte sind. Und das sind zwei ganz wichtige Grundlagen Gottes Handeln in unserem Leben, die uns vielleicht dieses Thema, was jetzt kommt, nahebringen kann. Es ist nämlich das Thema heilig. Und ich bin positiv überrascht, dass so viele da sind. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Noch sieht man nichts. Ist das richtig? Ah, da muss noch am Beamer umgeschaltet werden. Das Thema heilig löst bei vielen Christen, angefangen von mir selbst, immer sofort ein Nachdenken aus darüber, was ist alles nicht in Ordnung, wo sind Mängel, wo sind Dinge schiefgelaufen, wo war ich nicht im Willen Gottes. Mir fallen da immer sofort ganz viele Sachen ein und typischerweise, wenn ein Seminar angeboten wird, was es fast gar nicht gibt, aber wenn man so auf großen Konferenzen mal erlebt, dass ein Seminar angeboten wird zum Thema Heiligkeit, ist typischerweise die Besucherzahl irgendwo zwischen 0 und 3. Weil die Leute sind alle in der Prophetenschule und im Heilungsgottesdienst und in der Leiterausbildung. Wichtige Themen. Als ich gebeten wurde, über Heiligkeit zu sprechen, hatte ich genau wieder diese Reaktion. Ich dachte, oh, ich über Heiligkeit, wenn die Leute, meine lieben Geschwister, ihr wüsstet, dann würdet ihr mich vielleicht gar nicht fragen. Gott sei Dank rede ich aber nicht über mich an erster Stelle, sondern über Gottes Perspektive. Und der Einstieg ist eine Stelle von Paulus. Wisst ihr nicht, ihr seid der Tempel Gottes und Gottes Geist wohnt in eurer Mitte? Der Tempel Gottes aber ist heilig und der seid ihr. Und das ist ja genau, wo bei mir jeweils das Zusammenzucken kommt. Und dann kommen die drei Schlüsselverse, die man in diesem Zusammenhang kennen muss. Nämlich, hier wird noch... hier muss nochmal nachjustiert werden. Hat schon mal geklappt. Ein Beifall für den Techniker. Die Schlüsselverse sind drei Stück. Und die sind wichtig zu kennen. Und die verstärken dieses ungute Gefühl vielleicht. Nämlich in 3. Mose spricht Gott durch Mose, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. In Matthäus 5, 44 und 48 spricht Jesus das Thema an und sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich weiß nicht, ob er sich von dem Wort vollkommen irgendeine Besserung versprochen hat bei der Zuhörerschaft. Löst bei mir genauso Beklemmung aus wie das heilig vorhin. Macht nur schon mal deutlicher, wohin die Reise geht. Dann kommt der Petrus. Und ihr wisst, immer wenn Altes Testament, Jesus, Paulus und Petrus einer Meinung sind, dann sind wir an dem Punkt, wo man kaum ausweichen kann, ohne Sektierer zu werden. Petrus sagt, wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht ja geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Also dieser Grundgedanke, der zieht sich durch. Es gibt viele mehr Stellen, das sind einfach beispielhafte, prägnante Stellen, die das belegen. Was gibt es hierzu mitzunehmen? Wir sollen heilig sein. Zweitens, der Maßstab der Heiligkeit, also wie heilig sollen wir denn sein, ist Gott. Und Gott ist vollkommen heilig. Und spätestens an der Stelle dämmert, glaube ich, jedem, der ein bisschen sich kennt und selbstreflektierend ist, das kriege ich auch mit ein bisschen mehr Anstrengung überhaupt nicht hin. Ich habe gar keine Chance. Das geht gar nicht. Was soll das dann? Deswegen eine ganz dicke Frage heute in der Predigt und ich hoffe, sie wird beantwortet, ist für mich immer, wie soll das denn dann gehen? Eine dicke Anforderung in den Raum zu stellen, die aber offensichtlich nicht erfüllbar ist, das kann fast jeder. Dann haben alle ein schlechtes Gewissen, gehen ganz klein hier raus und sagen, Gott sei Dank hat der Rest des Tages noch viel Sonnenschein und ein leckeres Essen. Das rettet es vielleicht. Wie soll das geschehen? Das Gute ist, wir haben ein Evangelium und das Evangelium heißt ja Evangelium, weil es eine frohe, eine gute Botschaft ist. Ja, was ist denn dann die gute Botschaft an der Stelle? Die gute Botschaft ist, dass dieser heilige Gott uns einlädt, so heilig zu werden wie er. Die gute Botschaft ist, dass er sagt, ich bin heilig, ich weiß, was das heißt, vollkommen zu sein. Und ihr, Geliebte, ich lade euch ein, werdet so heilig wie ich, weil das steht euch zu. Das ist möglich. Das ist ein absoluter Perspektivwechsel. Nicht im Vordergrund steht, nun werdet mal endlich so heilig, sondern im Vordergrund steht, dass Gott kommt mit der frohen Nachricht und sagt, hey, ich weiß doch, wie es um euch ist. Aber ab jetzt ist die Tür offen, dass Heiligkeit möglich ist. Ein ganz wichtiger Merksatz hieraus lässt sich so zusammenfassen. God doesn't call the qualified, he qualifies the called. Das ist die Zusammenfassung für die U30 in Neudeutsch. Bringt es aber sehr schön auf den Punkt, finde ich. Das müssen wir wissen. Gott weiß, wen er beruft. Und er weiß, dass wir es aus eigener Kraft nicht können. Und dann stellt sich doch die Frage wieder, wie soll es denn gehen? Wie soll es denn dann gehen, wenn wir es nicht mit, wir strengen uns mal ein bisschen an, wir krempeln unsere moralischen Ärmel hoch und wir versuchen jetzt mal zumindest heute ein bisschen heiliger zu sein. Wisst ihr, wie anstrengend das ist, wenn du mit Leuten zusammenlebst, die versuchen, ein bisschen heiliger zu sein? Das ist ganz komisch. Also wer das noch nicht erlebt hat, ich kann da Geschichten erzählen. Weil ich habe sehr viel versucht, heilig zu sein. Nicht schön für die Umgebung. Wie soll es denn dann gehen? Die Lösung liegt darin, es kann nur so gehen, dass er uns heiligt. Er lädt uns ein und er will es tun. Wie komme ich da drauf? Das ist ein ganz simpler Grundsatz, der sich durch die gesamte Offenbarung des Alten Testaments und des Neuen Testaments sieht. Es ist immer das Größere, das das Geringere heiligt. Also eine klare Absage an den guten Menschen, dessen Namen mir nicht einfällt, der sich am Schopf aus dem Sumpf gezogen hat. Ihr kennt den Lügenbaron, ne? Wie heißt er?
Münchhausen.
Ja, eine ganz klare Absage, ja, dass wir uns selber heiligen können. Beispiel. Matthäus, Jesus spricht es klipp und klar an. Narren und Blinde seid ihr. Was ist denn größer? Das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Blinde, was ist denn größer? Die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Johannes 10, 36. Es ist der Vater, der Jesus heiligt. Johannes 17, 17. Jesus bittet ausdrücklich den Vater, uns zu heiligen. Weil es ist immer der Größere, der heiligt. Der Geringere kann sich nicht selbst heiligen. Apostelgeschichte 20, 32. Gott gibt uns Heiden, das sind wir hier in Kelsterbach, ein Erbe unter den Heiligen. Apostelgeschichte 26. Wir sind eingeladen, zu den im Glauben an Jesus Geheiligten zu gehören. Das ist, wenn wir hier als Gemeinde zusammenkommen. Dann sind wir eingeladen, uns auf den Weg zu machen mit den anderen, die eingeladen sind, die mit im Glauben an Jesus unterwegs sind, als Geheiligte. Gott gibt es und Gott will es tun. Also nochmal, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Wir müssen also bitte nicht so tun, als wären wir heilig. Sondern wir dürfen von ganzem Herzen im Bewusstsein, wer wir sind, in Wahrheit und im Geist unseren Gott anbeten und ihm anbeten als den heiligen Gott. Es bleibt immer noch die Frage, wie soll das gehen? Oder? Die Antwort ist meiner Meinung nach, es ist ein Heilungsprozess. Wir müssen verstehen, dass heilig, was im Deutschen wunderbar ist, aber so ist es auch im Original, wirklich heil meint, heil sein, gesund sein. Heilig ist, wenn ich gesund bin. Also unser Standardspruch, den man immer in den entscheidenden Phasen hört, na, Hauptsache gesund, kennt ihr sicherlich alle. Und meistens bin ich geneigt, irgendein Wort dagegen zu setzen. Warum? Naja, weil Gesundheit wird typischerweise, wenn man es so in unserer Gesellschaft hört, völlig reduziert auf körperliche Gesundheit. Das ist so ein ähnlicher Kurzschluss, wie man Liebe auf Sex reduziert. Das ist einfach eine Einengung. Natürlich ist es immens wichtig, dass wir körperlich gesund sind. Deswegen beten wir für die Kranken. Gott möchte, dass wir gesund sind im Körper, dass unser Körper gesund ist. Aber er möchte auch, dass unsere Seele gesund ist. Er möchte auch, dass unser Geist gesund ist. Das als Wichtigstes. Dass wir beziehungsfähig sind. Dass wir in dem Ausüben unseres Lebens gesund sind. Das ist, wozu er uns einlädt. Wenn er uns also einlädt, heilig zu werden, dann lädt er uns ein, gesund zu werden, heil zu werden. Wenn zu Jesus der Kranke gebracht wird und die Pharisäer sehr genau hinschauen und er sagt zu den Kranken, deine Sünden sind dir vergeben. Obwohl es ein Kranker ist, der offensichtlich was anderes braucht, würden wir doch sagen. Dann weist Jesus darauf hin, nein, da gibt es noch viel, viel mehr, was wir brauchen, um gesund zu sein. Und zeichenhaft handelt er an dem Kranken dann auch noch, um deutlich zu machen, dass er das kann. Aber das Entscheidende ist, dass wir gesund werden. Und dieser Gesundungsprozess, dieses Heilwerden, wenn wir uns auf den einlassen, dann ist das in der Regel ein Prozess. Ich habe das erlebt, ich habe Spontanheilungen erlebt, körperliche Spontanheilungen, ich habe spontane Befreiung von Süchten ohne Entzug und all den negativen Begleitmomenten erlebt. Das gibt es. Die Regel ist ein Prozess. Da gibt es vielleicht einen Eingriff, da gibt es vielleicht eine Operation und dann setzt immer noch ein Prozess ein. Und dann muss immer noch das neue Leben eingeübt werden. Es ist ein Prozess. Und wenn du eine neue Hüfte hast, dann musst du lernen, mit dieser neuen Hüfte zu leben. Das ist ein Prozess. Und dieser Heilungsprozess, der beginnt mit unserer Umkehr. Da, wo wir unser Leben Jesu geben und hört auf, den Maßstab haben wir ja, er hört auf, wenn wir so heilig sind, wie er ist. Denn das ist, wozu er uns einlädt. Ich möchte, dass du und du und du und du, dass du gesund wirst. Insgesamt, umfassend, so wie ich. Dieser Körper wird am Ende verrotten. Diese Welt wird am Ende vergehen. Aber uns ist versprochen ein neuer Körper, uns ist versprochen eine neue Erde, ein neuer Himmel. Gott möchte wiederherstellen und neu machen. Und alle, die den Ruf des Evangeliums hören, können heute anfangen, diesen Gesundungsprozess. Jeder von uns ist eingeladen, gesund zu werden. In 2. Korinther schreibt Paulus, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist ein Prozess. Könnte man noch viele weitere Stellen nennen. Wie sieht das aus? Das erste ist Verhaltensweisen. Wenn wir uns bekehren, wenn wir unser Leben dem Herrn geben, die typische Erfahrung, wenn das jemand tut, ist tatsächlich etwas sehr Spontanes. Wenn er aus dieser Taufe heraus hier gehoben wird, ich zeige auch hier, weil hier ist das Taufbecken, für die an den Fernseher, die das nicht wissen oder die den Eingangsclip gesehen haben, diesen wunderbaren Clip, wie viele haben das erlebt, die ihr Leben dem Herrn gegeben haben, die sich haben taufen lassen, dass sie spüren, ganzheitlich spüren, hey, mein Leben kommt in Ordnung. Und Verhaltensweisen ändern sich. Ich lüge nicht mehr, ich stehle nicht mehr, ich klaue nicht mehr, ich neide nicht mehr und so weiter. Und das ist keine Anstrengung, das ist nichts, was man sich vorgenommen hat, das ist passiert, weil unser Leben unter einer neuen Herrschaft ist. Ihr wisst, es gibt keine größeren Kritiker als Familienmitglieder und mich hat das mehr als überrascht, aber ich bin der Jüngste in der Familie. Als ich mich bekehrt habe, waren meine Schwester, die ist 3,5 Jahre älter, kennt mich sehr gut, mit der bin ich aufgewachsen. Kannte den Herrn nicht und irgendwann ist sie in eine Gemeinde gegangen und hat sich auch bekehrt. Und viele Jahre später höre ich von ihr zu meinem großen Erstaunen, ich habe die Veränderung bei meinem kleinen Bruder gesehen und ich wusste, da ist was dran. Das ist echt. Das sind diese Änderungen, die habe ich nicht gemacht. Ich habe sie dann mal später darauf angesprochen und gesagt, was hast du denn da gesehen? Ja. Also sie hatte da sehr konkrete Vorstellungen. Sie wusste, wie ich vorher war, wie ich nachher war. Aber das ist nur der Anfang. Das ist, was geschenkt ist. Dieser Heilungsprozess, dieser Gesundungsprozess muss weitergehen. Und er geht an unseren Charakter dran. Und ganz oft bleiben wir schon beim Charakter stehen und sagen, na halt, so bin ich halt. Und immer wenn ich sage, so bin ich halt, was ich in Wirklichkeit sage, ist, Gott, da hast du keine Chance, sorry. Du bist ein großer Gott, aber mich verändern, vergiss es. Immer wenn du sagst, so bin ich halt, gibst du auf und hinderst Gott, an dir zu arbeiten, an dir zu wirken. Wir haben eine lebendige Beziehung zu Gott. Wir erleben diesen Gesundungsprozess weiter, wenn wir erleben, dass unser Charakter sich verändert. Und das ist etwas, was mich selbst immer wieder zum Staunen bringt. Wenn ich erlebe, dass Charakterspuren, wo ich auch gedacht hätte, mau, damit werde ich vielleicht leben und sterben müssen. Ja, und ich bin lange schon mit dem Herrn unterwegs. Und zu erleben, das kann sich verändern. Gott kann das verändern, wenn wir ihn einladen und bitten, an uns zu arbeiten. Und dann gebraucht er liebe Geschwister, die an uns operieren. Und glaub mir, eine OP ist nicht so super angenehm, weil die Geschwister meistens nicht die geschulten OP-Künstler sind und von Betäubung auch noch nichts gehört haben, sondern die machen das am offenen Herzen. Und du denkst, und es ist ganz große Gnade, wenn du ahnst vom Heiligen Geist, hey, lass mal, die haben recht. Vielleicht nicht der richtige Ton, vielleicht nicht der richtige, aber die haben recht. Erlaub mal, dass ich durch meine Kinder an dir arbeiten darf. Ich möchte dich gesund machen, Martin. Ich möchte, dass du nicht mehr bleibst, der du bist. Unsere Gaben und Fähigkeiten möchte er gesund machen. Sei es, dass er uns übernatürlich neue Gaben und Fähigkeiten gibt. Das nennt dann das Neue Testament Charisma. Ein Gnadengeschenk, einfach so. Das erlebe ich ganz praktisch in meinem Beruf, wenn über meinen begrenztes juristisches Wissen, ich einfach in der Beratung plötzlich ein ganz klares Verständnis habe, was in einer komplizierten juristischen Sache zu tun ist. Ich verstehe die nicht, ich blicke die nicht, aber ich habe plötzlich ein klares Verständnis. Es ist so, den Mandanten ist geholfen und ich kann nur nachher auf die Knie gehen und kann sagen, danke Herr. Aber mehr noch, nicht nur, dass er uns neue Gaben und Fähigkeiten gibt, Erkenntnisse, Einsichten, Weisheit, ein prophetisches Wort, sondern auch Fähigkeiten, die er uns mitgegeben hat, wo wir vielleicht denken, oh, das ist eine tolle Fähigkeit, dafür werde ich anerkannt in dieser Welt, dadurch habe ich viel Anerkennung, dadurch bin ich erfolgreich in der Welt. Gott kann sich schätzen, so jemand wie mich in seinen Reihen zu haben, mit solchen tollen Fähigkeiten, die ich ihm zur Verfügung stelle. Auch da möchte Gott, dass die gesund werden. Und du denkst, ja, Moment mal, ich habe doch schon super gute Fähigkeiten. Aber wisst ihr, ich kann Fähigkeiten haben, womit ich andere klein mache. Womit ich andere unter Druck setze. Und dann habe ich eine gute Fähigkeit, die aber nicht gesund ist. Und wann ist sie gesund? Sie ist dann gesund, wenn ich sie ausübe, wie Gott sie ausüben möchte. Wie er es möchte. Dann ist sie gesund. Das übersehen wir oft. Dass unsere Gaben und Fähigkeiten, egal ob sie übernatürlich sind, dann ist es sehr naheliegend, dass wir in direkter Abhängigkeit zum Herrn damit unterwegs sind. Aber auch unsere sogenannten natürlichen Fähigkeiten müssen genauso geheiligt werden. unsere Identität, wer wir sind, als wer wir uns sehen. Sehe ich mich als der kleine Junge, der immer rumgeschubst wird in dem Körper eines großen, langen, etwas dicklichen Typen? Oder sehe ich mich, wie Gott mich sieht? Und Gott hat irgendwann angefangen, zu mir zu sprechen. Martin, du bist mein Mann. In der konkreten Situation. Verhalte dich so. Verhalte dich so. Und ich dachte, wow, so habe ich mich überhaupt noch nie gesehen. Und nach verändert mein Vater im Himmel meine Identität. Und es wird echt. Und in Stresssituationen, in Krisen, zeigt sich, was echt ist, was wirklich da ist an Substanz. Und wisst ihr was? Echtheit ist etwas, was die Umgebung immer sofort wahrnimmt. Etwas, was angestrengt, gekünstelt, geheuchelt, gespielt wird, ist immer falsch. Und das spürt man. Man kann es vielleicht nicht den Finger drauflegen, aber man spürt es. Gesucht ist echte Gesundung. Und das ist, was Gott uns geben möchte. Was verhindert das? Oder umgekehrt, wie können wir diesen Heilungsprozess bei uns vielleicht wieder aufnehmen, beschleunigen? Eine ganz simple Frage. Gibt es Bereiche in unserem Leben, die wir Gott vorbehalten? Ja, ich habe mein Leben Jesu gegeben. Ich bin neu geboren, ich bin Christ und ich gehe auch jeden Sonntag in die Petrusgemeinde. Aber meine Finanzen, entschuldige, Moment. Ja, der Zehnte ist Altes Testament und im Übrigen kann ich mit meinen Finanzen machen, was ich will. Wow. Ich komme aus ärmlichen Verhältnissen. Da dachte ich tatsächlich, lange Zeit ist man gefeit vor den Warnungen, die Jesus über reiche Leute hatte. Weil ich dachte, ich bin arm. Noch durch mein ganzes Studium hindurch habe ich immer deutlich weniger als der BAföG-Satz gehabt. Und damit in Frankfurt zu leben, dann bist du arm. Dann überlegst du dir, nächste Woche kann ich mir vielleicht ein Eis leisten. Und nächsten Monat würde ich gerne in den Film gehen. Ich muss sparen. Interessanterweise, auch wenn man arm ist, tut es weh, den Zehnten zu geben. Tut es weh, jemanden, der bedürftiger ist als du, zu unterstützen. Aber geht. Und zu erleben, dass man selbst gesegnet wird. Jetzt lebe ich in einem wunderschönen Haus, was ich meiner Frau verdanke. Und bin glücklich da drin und das sollte einen neuen Anstrich kriegen. Und mein Traum von 6 Jahren war gewesen, wenn der Anstrich kommt, dann werden da Fenster reingebaut, womit ich den Taunus sehen kann. Wow! Ihr wisst, hier in Kelsterbach kann man auf der Klippe leben und dann hat man den Blick auf den Taunus. Und 6 Jahre lang habe ich gespart. Und gespart. Und dann kam das Silvester von dem neuen Jahr, wo wir den Anstrich machen und die Fenster bauen. Der Architekt hatte zugestimmt, der Statiker hatte seine Pläne gemacht, alles war in Butter. Und in diesen Silvestertagen, da haben wir immer Ehetage, da nehmen wir uns als Ehepaar immer Zeit zu prüfen, was ist dran, Herr, was ist in diesem Jahr dran. Dann nehmen wir uns so eine Auszeit für ein paar Tage. Und ich lese wirklich ganz harmlos in der Heiligen Schrift und plötzlich ist da dieses spezifische kleine Reden, leise Reden des Heiligen Geistes. Oh, Martin, guck mal, dein Bruder und seine Familie haben Not. Und die brauchen zufällig genau die Summe, die deine Fenster kosten. Glaubt's mir, so viel zu meiner Heiligkeit, ich bin zusammengezuckt. Allein diesen Gedanken zu denken, ich zuckte zusammen und sagte, nee, Herr, nee, nee, nee. Nee, wir sind jetzt gerade an dieser Bibelstelle, die wollen wir jetzt weiter vertiefen. Das hat 3 Tage gedauert, bis ich mit Carola darüber geredet habe, bis ich mit meinem Herrn wieder darüber geredet habe. und in dem konkreten Fall sehr deutlich wahrgenommen habe, Martin, das ist deine Entscheidung. Mein Vater im Himmel gönnt mir alle Fenster in Taunus, die es gibt. Ich darf das machen. Aber da ist ein Bruder, der das Geld wirklich braucht. Und ich bin heute noch dankbar, wenn ich auf diese fensterlose Wand schaue, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben, gesagt haben, das machen wir. Ganz praktisch. Einfach nur ein Beispiel. Ich bin deswegen so froh darüber, weil ich merke, solange mein Herr noch in der Lage ist, zu mir zu reden, mich auf solche abwegigen Gedanken zu bringen, da besteht Hoffnung für mich. Da habe ich eine lebendige Beziehung. Und ich bin dankbar. Übernehmen wir wieder die Selbstversorgung. Wir haben unser Leben dem Herrn gegeben und irgendwann hat es sich wieder eingeschlichen, dass wir das Gefühl haben, wir müssen für uns selbst sorgen. Wir müssen uns selbst befriedigen. Ein anderer tut es nicht. Sehr praktisch. Das kann man in ganz vielen Bereichen. Ich kenne es aus meinem Leben. Und in Wirklichkeit, jedes Mal, wo wir das tun, verhindern wir, dass Gott sich uns offenbaren kann und uns verändern kann, uns gesund machen kann. Da ist ein tief sitzendes Bedürfnis in uns, eine Not. Und wenn wir die immer zustopfen, verhindern wir, dass Gott gesund macht. Er möchte dich und mich gesund machen. Nehmen wir weiterhin Gift zu uns, das uns schadet. Er hat uns gesund gemacht. Du bist in irgendeinem Bereich frei geworden. Und dann denkst du dir, wie? Der Sünde widerstehen? Die kommt vielleicht nicht wieder, die Versuchung. Das ist Bullshit. Wenn er uns frei gemacht hat, dann lasst uns mit großem Abstand von allem sein, was uns gefährdet. Ich persönlich, das ist kein moralischer Verdienst, das ist einfach so. Alkohol ist für mich keine Gefährdung. Ich kann mal ein Glas Wein trinken, genieße das und gut ist. Ich habe einen guten Freund, der ist Alkoholiker. Der würde immer noch sagen, dass er Alkoholiker ist, obwohl er seit mehr als 35 Jahren clean ist. Weil schon eine Moncherie reicht, um ihn zu gefährden. Er muss einen großen Bogen da drumherum machen. Ich muss das immer wissen. Mein guter Freund ist frei geworden, aber er muss sehr sorgfältig hinschauen, was er zu sich nimmt. Ich liebe Moncheries. Ich teile sie auch gerne. Ich muss aufpassen, dass ich meinen Freund nicht gefährde. Aber genauso umgekehrt, da wo ich gefährdet bin, und glaub mir, ich habe genauso Gebiete, wo ich gefährdet bin. Da muss ich einen großen Bogen drumherum machen. Was für andere Leute in Ordnung ist, ist für mich nicht in Ordnung. Ich kann mich natürlich selber krank machen. Aber dann bitte nicht sagen, Gott ist nicht in der Lage, mich gesund zu machen. Lass das. Franke, lass das. Ein ganz kleiner Exkurs, die Zeit läuft. Den werden wir aber auch ganz kurz nur halten. Der ist jetzt für alle die, die hier sitzen und sagen, Martin, das wussten wir alle schon, das leben wir, das ist wunderbar und Amen dazu, wobei ich noch kein einziges Amen bisher gehört habe. Amen. Irgendjemand denkt, dass das richtig ist. Für alle die, die also Schwarzbrot brauchen, jetzt ein kleiner Exkurs. Wie können wir eigentlich so werden wie Gott? A, ist das nicht unmöglich? Haben wir im Prinzip besprochen. Jesus' Antwort darauf ist klar, ja, bei Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott eben nicht, weil er muss es tun. Hör auf, es selber zu versuchen. Die zweite, viel wichtigere Frage vielleicht ist noch, Hat nicht das Böse genau damit angefangen, dass Luzifer so sein wollte wie Gott? Jetzt wollen wir also so heilig werden wie Gott. Moment mal, kennen wir da nicht so eine Geschichte? Das heißt, wenn ich hingucke, wenn ich wirklich mich auf diesen Heilungsprozess einlasse, wenn ich werden will wie Gott, heilig wie er, dann muss ich verstehen, was er damit genau meint. Weil das, was die Luzifer-Geschichte beschreibt, meint er nicht damit. Luzifer hat Gott den Status als Gott streitig machen wollen. Er wollte sein wie Gott im Sinne von, dass er Gott ist. Wir werden nie Gott sein. Wir sind immer Geschöpf. Wir haben immer einen Anfang. Wir leben ewig. Es geht also nicht um den Status, sondern die Lösung steckt, und das können wir jetzt nicht vertiefen, aber die Lösung steckt eben genau in der Ebenbildlichkeit, von der ganz am Anfang geredet wird. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist die Ebenbildlichkeit, über die wir hier reden. Gott will diese Ebenbildlichkeit, die wir durch die Sünde, die uns so unendlich kaputt macht, verloren haben, nur noch ganz rudimentär erleben. Die möchte er wiederherstellen, und zwar zu vollem Maß. Diese Ebenbildlichkeit, das ist, was er uns zuspricht und was uns zusteht. Und wer also Schwarzbrot haben möchte, möge in seinem Hauskreis darüber arbeiten, was macht diese Ebenbildlichkeit aus, was fällt da rein, was fällt da nicht rein. Für alle die, die jetzt zugehört haben und sagen, wow, ich möchte noch weiter gesund werden und mich darauf konzentrieren, kommen jetzt zwei Fragen und zwei To-Dos. Und ich würde gerne die Musiker schon bitten, dass sie auf die Bühne kommen, weil die Predigtzeit bin ich gerade dabei, voll zu überziehen. Und wir haben einen Gott der Ordnung und in der Petrusgemeinde versuchen wir, die einzuhalten, so wie er. Zwei Fragen, die ich euch gerne mitgeben möchte. Frag dich, wo bin ich bedürftig? Und bitte nicht hoffnungslos sein. Ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß, dass ich an Stellen gestanden habe und gesagt habe, und Gott, wenn ich bis zu meinem Ende mit dieser Sache kämpfe, dann werde ich das tun. Ich will nicht aufgeben. Aber ich halte sie dir hin. Und wisst ihr, was das Grandiose ist? Ich gehe jetzt so, ein paar Jahren gehe ich in Rente. Ich weiß, das sieht man nicht so, aber ein paar Jahren gehe ich in Rente. Also ein paar ganz wenigen Jahren. Und das Tolle ist, dass noch dieses Jahr ich erlebt habe mal wieder, dass Gott eine neue Gabe mir geschenkt hat, wo ich mein Lebtag gesagt habe, das gibt es nicht, das bin ich nicht, das kann ich nicht. Kann ich doch. Und dass er was an meinem Charakter tut. Und ich denke, Halleluja, Vater. Das macht mich so hoffnungsvoll auf die Ewigkeit, weil jeder vernünftige Arbeitgeber hätte gesagt, den Franke, den lutschen wir jetzt noch mal ein paar Jahre aus und dann ist gut. Dann hat er seine Schuldigkeit getan. Und mein Vater im Himmel sagt, hey, da ist noch mehr drin, Martin. Komm, komm zu mir. Erlaub mir, an dir zu arbeiten. Lass mal bitte los mit deinen dämlichen Grenzen und Begrenzungen, die du selber setzt, die der Teufel dir anlügt. Fragt euch bitte, wo bin ich bedürftig? Wo sind Bereiche, die ich ihm hinhalten möchte? Und eine zweite Frage, Gott, wo möchtest du an mir jetzt zu dieser Zeit handeln? Manchmal handelt Gott an einem und ich habe Sachen erlebt, wo ich wirklich tiefe Offenbarungen hatte, die heilsam ist. Aber dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, das wusstest du seit 40 Jahren, dass ich da eine Not habe und dass ich da mich doof verhalte aus der Not raus. Warum hast du die in den ganzen 40 Jahren nicht schon längst aufgedeckt, damals, als ich mich bekehrt habe? Und was ich verstehe, mit aller Begrenztheit, was ich verstehe, ist, Gott kann und will uns so gesund machen, wie es für uns ertragbar ist, ohne dass wir kaputt gehen. Wisst ihr, im Alten Testament gibt es die Stelle, wo Gott sagt, wenn du mich sehen würdest, von Angesicht zu Angesicht würdest du sterben. Weil du im Angesicht dessen, wer ich bin und wer du bist, würdest du erkennen, wer du bist und wärst tot. Du würdest einen Herzinfarkt kriegen. Du würdest alles sehen, wer du bist, mit einem Schlag. Und Gott in seiner Liebe ist sehr behutsam. Vertrauen wir uns ihm an. Frag ihn, wo möchtest du dran? Und ein gutes Indiz ist, wenn ich das merke, wenn ich merke, oh, da ärgere ich mich, da leide ich, da bin ich bitter. Das sind immer Indizien, dass was nicht gesund ist, dass da eine offene Stelle ist. Und das ist die Chance, dass du gesund wirst. Sieh sie als Chancen und bleib da nicht drin. Bitte ihn, an dir in den Bereichen zu wirken, erlaube ihm alles zu tun, was nötig ist, dich zu heiligen. Ich rege an, tausch dich aus mit einem Gebetspartner, wenn du so konkrete Punkte siehst. Und mach das noch hier, wenn es geht, fest. Und wenn du zu Hause an dem Bildschirm sitzt, schreib eine SMS an deinen Gebetspartner. Und wenn du keinen hast, dann bitte Gott, dass er dir einen schenkt. Und dann schreib den an und sag, hör mal, können wir reden? Ich glaube, Gott möchte hier arbeiten. Ich spüre hier eine Not. Und ich möchte erleben, dass ich verändert werde. Das ist, was uns zusteht. Und Paulus sagt, die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Holen wir es mal runter. Ganz Kelzerbach wartet darauf, dass wir, die Kinder Gottes, offenbar werden in Kelzerbach, in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet. Dass du offenbar wirst als Geheiligter in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle. Dass Gott durch uns sichtbar wird und die frohe Botschaft gehört wird. Ich lade euch ein, dass wir in der Zeit, wo wir jetzt Gott anbeten, hinhören, dass du dir diese Fragen stellst. Nimm die Chance, geh nicht hier raus, ohne mit deinem Herrn gesprochen zu haben. Wir sind Geheiligte im Werden. Das ist, was uns alle eins macht. Bist du dabei?